Hier sind Georgia, Mike und Tobias live im Dreiraumkino. Wir zwingen uns gegenseitig Filme auf und nehmen sie dann auseinander. Großes Kino oder schlimmer Trash? Wir werden sehen.
Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie herzlich an Bord unseres Zuges nach Before Sunrise. Hier spricht Ihr Zugbegleiter Mike, zusammen mit der bezaubernden Georgia.
Hi.
Und dem sagenumwobenen Tobias.
Einen wunderschönen guten Abend.
Sorgen wir für Ihr leibliches Wohl und stehen Ihnen während der Fahrt zur Verfügung. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, sehen Sie die Donau, den Vorboten unseres nächsten planmäßigen Halts, Wien, die lebendige Hauptstadt Österreichs. Fahrgäste, die nach Wien reisen, bitten wir, ihre persönlichen Gegenstände bereitzuhalten, da wir in Kürze eintreffen werden. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für diese Reise entschieden haben und wünschen Ihnen eine angenehme, unvergessliche Fahrt. Vielen Dank.
Ding, ding, ding.
Ja, und damit herzlich willkommen, Dreiraumzelt. Dreiraumkino. Ich beginne einfach mal mit den Pflichtangaben. Heute, wie man vielleicht schon gemerkt hat, Before Sunrise, ein Film von 1995 mit den Hauptdarstellern Ethan Hawke als Jesse und Celine, gespielt von
Julie Delpy.
Genau, danke. Ja. Kurz zusammengefasst ist es eine Boy-Meets-Girl-Story. Beide sind in einem Zug nach Wien, beziehungsweise der durch Wien führt. Celine ist auf der Rückreise von einem Besuch von ihrer Großmutter und Jesse trippt einfach so durch Europa. Sie sprechen und verbringen einfach mal einen Tag zusammen, obwohl sie es nicht geplant haben. So, das war der spoilerfreie Part. Und damit kommen wir auch gleich zur Erwartungshaltung. Was habt ihr erwartet, als ich diesen Film vorgeschlagen habe?
Also, ich wusste, dass es irgendwie um Romantik geht. Ich hatte, glaube ich, auch mal gehört, dass das der Auftakt zu einer längeren Reihe ist. Aber so richtig konnte ich damit nichts anfangen. Ich glaube, ich habe im Rahmen des letzten Films, der jetzt noch nicht so lange her ist, davon gehört, dass es doch relativ schmalzig sein soll, und sowas habe ich dann auch erwartet. Also eine klassische Romanze, ne, zwei Leute, also natürlich Mann und Frau, wie das in den 90ern nun mal so war, lernen sich kennen, finden sich sympathisch, haben wahrscheinlich direkt Sex, kommen dann aber doch nicht zusammen aus irgendwelchen Gründen, und der Rest des Films dreht sich dann darum, wie sie am Ende durch irgendwelche absurden Zufälle doch zusammenfinden und am Ende sind sie glücklich. Ja, exakt das habe ich erwartet.
Und Georgia, wie war es bei dir?
Also ich hatte vorher nicht von dem Film gewusst und nachdem du den vorgeschlagen hast, habe ich erstmal eine Google-Bildersuche gemacht, um zu gucken, wer und was überhaupt, weil ich mich ja nicht großartig schlau machen möchte, bevor ich den Film gucke. Aber als ich die Bilder gesehen habe, habe ich auch mit einer unglaublich triefend, schnulzigen Love-Story gerechnet. So richtig den Klassiker einfach.
Jo, das klingt doch nach einer guten Grundeinstellung.
Ja, ich habe mich gewundert, dass du sowas vorschlägst.
Ich nicht, weil ich davon ausgegangen bin, dass Mike irgendwas aussucht, was zumindest mir überhaupt nicht gefällt. Und meine Erwartungshaltung war ja auch sehr negativ, weil ich sowas, wie ich beschrieben habe, auf gar keinen Fall gucken möchte.
Tja, ich kann auch gefühlvoll sein. So, dann beginnen wir jetzt einfach mal mit dem Spoiler-Part. Ihr habt jetzt Zeit, den Film zu gucken. Danach braucht ihr ihn vielleicht nicht mehr gucken. Mal schauen.
Oder dann erst recht.
Also, wir sind im Zug. Bevor wir überhaupt erstmal unsere Protagonisten kennenlernen, lernen wir ein wunderbares Ehepaar kennen und sehen im Prinzip jetzt schon das 90er-Klischee einer toxischen Ehe. Und auch bevor wir die Protagonisten jetzt kennenlernen, auch hier die Nachfrage, wie wirkte das auf euch?
Ich habe mich an die schlimmsten Zugfahrten, die ich in meinem Leben erlebt habe, zurückerinnert gefühlt. Zum einen, weil da zwei Leute lauthals aufeinander einschreien. Also dieser Ehestreit wird ja nicht leise ausgetragen. Zudem sprechen sie österreichisch. Das macht's noch viel schlimmer. Und außerdem, das sieht man noch nicht ganz am Anfang, aber was man auch mitbekommt, ist, dass in dem Zug geraucht wird. Auch das hat alte Traumata ausgelöst, weil das nämlich sehr, sehr ekelhaft ist.
Also ich fand das auch unglaublich unsympathisch, unangenehm. Diese Menschen, die halt so auf was auf sich halten, sich für was Besseres halten, dann aber mega Ehestreit haben und der ganze Zug muss es mitbekommen. Vor allen Dingen bleiben die ja nicht nur an ihrem Platz, sondern die laufen ja echt durch den ganzen Zug und nerven überall die Menschen damit.
Ich finde ja tatsächlich, das ist wirklich halt so ein, aus 90er Sicht, wirklich Klischee. Also gerade die Sätze, die da gefallen sind, waren so richtig, damals fand ich es nicht, aber heute finde ich es mittlerweile so, so richtig schön 90er Jahre Sexismus, ohne wirklich sexistisch zu sein.
Sie trinkt, hat ein Alkoholproblem, ja geh doch zu deiner Mutter, dieses Rumgezicke einfach.
Ja, ich fand ihn halt so geil, dieses, ja, ich trinke auch, aber ich darf das wegen dir.
Naja,
oder, nee, ich bin mit dir verheiratet.
Ja, ich tue das nur wegen dir. Ja, dann zieh das zu deiner Mutter, seit einem Jahr sagst du das schon, dann tu es doch endlich.
Also hier dann auch die Triggerwarnung, wer solche Streitgespräche nicht mag, kann gerne die ersten 2-3 Minuten des Films überspringen. Es soll ja Leute die geben, die sich wirklich dadurch getriggert fühlen.
Echt? So schlimm?
Ja, wenn du in so einem Haushalt aufgewachsen bist, dann ist das schon wirklich sehr schlimm, aber ja.
Also ich find's auch unfassbar nervig, aber es geht ja zum Glück nicht ganz so lange. Interessant wäre es natürlich, wenn das unsere zwei Protagonisten wären. Und dann geht's die nächsten 100 Minuten so weiter.
Dann würde ich diesen Film niemals gucken. Also aus heutiger Sicht niemals mehr. Ja, aber das ist auch ein gutes Stichwort, denn wir lernen jetzt Celine kennen, die Protagonistin, die weibliche. Sie sitzt nämlich dem Paar gegenüber, findet das Ganze auch ziemlich bescheiden und setzt sich um. In einen Vierersitz gegenüber von Jesse. Beide lesen ein Buch, sprechen ein bisschen, lernen sich kennen. Und im Endeffekt beginnt hier schon so ein bisschen Kennenlernen-Zeug, pseudophilosophische Diskussion. Und da Jesse auf der Rückreise ist nach Amerika und in Wien heute aussteigen muss und der nächste halt Wien ist, überredet er einfach mal Celine, doch auszusteigen und mit ihm den Tag zu verbringen. Sie sind auf jeden Fall jetzt erstmal in Wien angekommen, wollen sich einen schönen Tag machen, schlendern so ein bisschen durch die Straßen. Und da sie natürlich keine Ahnung haben, weil sie aus Frankreich kommt und er aus Amerika, suchen sie sich Leute, die ihnen sagen können, was man denn so unternehmen kann in Wien. Und dort treffen wir auf die nächsten Darsteller, nämlich Laiendarsteller. Sie fragen die beiden Österreicher auf einer Brücke, was sie denn so unternehmen können. Und die Österreicher sagen natürlich sofort, ja, ihr könnt doch hier zum Prater gehen. Das ist so eine coole Location, Museen sind scheiße. Und dann, wenn ihr vom Prater fertig seid, dann könnt ihr ja in unser Theaterstück gehen. Es geht um eine Kuh. Und auch hier wieder. Was waren eure Gedanken bei dieser Szene? Gerade im Hinblick auf die Kuh.
Ganz weird irgendwie. Das wirkte wie so zwei Typen, die untereinander irgendwie so Insider haben und das dann lustig finden, denen anderen das zu erzählen. Ich weiß es nicht. Ich wäre wahrscheinlich schnell weggelaufen, allein schon als sie gesagt haben, dass sie ein Theaterstück da auf die Beine stellen. Wobei mich am Ende vielleicht doch interessiert hätte, was davon zu sehen. Insbesondere, weil ich an dem Kuhkostüm interessiert gewesen wäre.
Also ich musste die Szene mehrmals gucken, weil ich auch nicht verstanden habe, was die da gesagt haben. Vor allen Dingen der eine von denen, den habe ich überhaupt nicht, also der auf dem Bild, wenn man es sieht, ganz rechts steht, den habe ich überhaupt nicht verstanden, was der von denen wollte. Vor allem, weil er halt immer so komisches Zeug von sich gegeben hat, so halb an sich gerichtet. Oh, schwierig.
Da habe ich direkt mal eine Zwischenfrage. Habt ihr den Film auf Deutsch oder im Original geguckt?
Deutsch.
Ich kenne ihn in beiden Varianten.
Und wie ist das gelöst? Also, als sie jetzt mit diesen beiden Österreichern sprechen, die sprechen dann wirklich krassen Dialekt einfach nur, oder wie?
Ja, Deutsch mit krass Österreich-Dialekt.
Ja, weil im Original sprechen die halt Englisch, weil Jesse und Celine kein Deutsch können. Und das ist dann einfach Englisch mit relativ starkem deutschen Akzent. Und das versteht man dann aber wahrscheinlich besser als Österreichisch.
Ja, also für mich definitiv ja. Also ich habe mich schwer getan, vor allen Dingen bei dem einen von beiden. Und das war halt ganz am Anfang, wo Jesse dann fragte, seid ihr Österreicher? Und der eine dann irgendwas von sich gegeben hat, was ich nicht verstehen konnte. Ich musste das ein paar Mal hören, bis ich dann gehört habe, dass er gesagt hat, ja, in den Kalifornien scheint immer die Sonne oder was. Nach der Nachfrage von Jesse, was er denn gesagt hat, ah ja, nee, nix. Halt lauter solche Sachen in dem Gespräch. Und ja, die Kuh ist etwas merkwürdig. Ich fand den Typen, der die Kuh gespielt hat, auch merkwürdig. Ich hätte auch gern etwas von dem Stück gesehen. Ich habe erwartet, dass sie auch hingehen.
Ja, da kommt wohl die Liebe ins Spiel. Das Theater und Kino ist halt nicht so das Beste für ein Date, ne?
Ja gut, die haben ja gesagt, sie machen Flitterwochen.
Ja gut, aber das wurde ihnen ja überhaupt nicht abgekauft.
Nee, das mit den Flitterwochen, da haben sie nichts zu gesagt. Erst als Jesse meinte, sie sei schwanger und sie müssten heiraten, dann hat der Typ gesagt, nee, glaube ich euch nicht.
Ja, stimmt. Aber gut, dass du schon sagst, dass sie eben nicht zu diesem Stück gehen. Das heißt ja eigentlich, dass diese ganze Szene vollkommen überflüssig war.
Naja, also sie bekommen ja trotzdem die Informationen, dass sie zu diesem Prater gehen können.
Ja, das weiß man eventuell.
Ja, ja, als dummer Amerikaner aber vielleicht nicht.
Ja, aber Celine weiß das bestimmt.
Die ist doch nicht ganz zum ersten Mal da.
Stimmt.
Aber vorher schon, als die beiden noch im Zug sitzen und sich miteinander unterhalten und kennenlernen, da hat sie ihn ja auch auf den Arm genommen, so warst du, bist Amerikaner. Und wo er da meinte, ich meine, ganz am Anfang sagt er schon, dass er nicht lügen kann.
Das weiß ich nicht, aber sie macht sich schon, naja, nicht lustig über ihn, aber sie spielt schon mit dem Klischee, dass er vielleicht als Amerikaner nicht so gebildet ist, dass er natürlich auch keine andere Sprache als Englisch spricht und so. Schon ganz interessant.
Ja, also man merkt schon, die Charakterisierung beginnt auch ziemlich früh, weil wir sollen ja unsere Protagonisten lieben lernen und genau das, was jetzt angesprochen wurde, habe ich absichtlich ausgelassen, weil das Teil der Tour ist. Also dieser gesamte Film basiert ja quasi auf den beiden und deren Kennenlernen.
Und ich sag mal, wäre das heutzutage mit dem, wie es derzeit in der Gesellschaft ist, hätte der Film da auch aufgehört nach circa Viertelstunde. Wenn dich ein Wildfremder aus dem Zug fragt, hey, willst du hier nicht aussteigen und mit mir den Tag verbringen? Nee, lass mal, fahr mal schön.
Ja, und ich finde, dass er auch einige Red Flags absondert. Also er weist ja explizit darauf hin, dass er rein theoretisch ein Psychopath sein könnte, versucht sie dann aber damit zu beruhigen, dass er sagt, sie könnte dann ja in den nächsten Zug steigen und weiterfahren oder so. Wo ich mir dann eigentlich denken würde, ja, wenn er wirklich ein Psychopath ist, dann kann sie das nicht mehr, weil sie dann tot im Gebüsch liegt. Also ja, ich hätte es sehr gut nachvollziehen können, wenn sie da ihm einfach mal die kalte Schulter zeigt und nicht aussteigt.
Und im ersten Gespräch, beziehungsweise in einem Zuggespräch, in dem allerersten, kommt ja auch schon der Hinweis auf Madrid. Da lässt er ja schon blicken, dass er eigentlich nach Madrid gefahren ist und danach 2 bis 3 Wochen Zug gefahren mit einem Interrail-Ticket. Und sie möchte nach Paris, weil ihr Studium bald weitergeht.
Ja, genau. Also beide komplett unterschiedliche Reiseziele. Im Prinzip ist nur der Zwischenstopp Wien irgendwie interessant. Ja, und damit geht's auch weiter. Sie ziehen nämlich durch die Stadt. Zumindest aus meiner aktiveren Zeit, aus meiner wilden Zeit, weiß ich, das kann so passieren. Einfach random Locations besuchen, irgendwelche Scheiße machen. Sie sind unter anderem in einem Plattenladen, setzen sich da tatsächlich in eine Kabine und hören erstmal ein bisschen Musik. Da nähern sie sich auch das erste Mal so ein bisschen an. Dann sind sie auch auf dem Friedhof der Namenlosen. Ein Friedhof, wo halt Leute begraben werden, wo man nicht unbedingt weiß, wer sie sind und woher sie kommen. Dort finden dann auch einige sehr philosophische Gespräche statt, aber die sparen wir erstmal aus. Und dann kommen sie an, am Prater. Und hier der absolute Klischee-Kitsch, der erste Kuss im Prater ganz oben. War das nicht rührend? Wer hat gekotzt?
Ja, es wäre fast so weit gewesen. Ich fand allerdings die Szene im Plattenladen vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Die fand ich gleichzeitig schlimmste, aber auch die beste Szene des Films. Als sie sich dort den Song anhören und 2 oder 3 Minuten nebeneinander stehen und irgendwie ja beide so ein bisschen am Lächeln sind und quasi Blicke austauschen. Aber eigentlich tauschen sie sich nicht aus, weil sich die Blicke niemals treffen. Immer so ein verstohlenes kurz hingucken und so. Also das hat schon richtig gepasst, hat schon richtig rübergebracht, wie sich da so langsam die Romanze entwickelt. Fand ich natürlich absolut furchtbar und cringy und konnte mir das kaum angucken. Daneben war dann der Kuss auf dem Riesenrad gar nicht mehr so schlimm vergleichsweise.
Weißt du denn, welchen Song sie gehört haben, zufällig? Hast du das ergoogelt?
Ich hatte es gelesen, aber dann irgendwie beschlossen, dass der Text jetzt nicht so wirklich viel aussagt. Deswegen hatte ich es mir jetzt auch nicht weiter notiert. Ich kann es mal nebenbei versuchen rauszufinden.
Ich möchte darauf hinaus, dass das vollkommen irrelevant war.
Ja, Stimmt, darum geht's im Prinzip nicht. Es geht echt nur um diese Reaktion der beiden. Was auch wunderbar gespielt ist, ne?
Richtig. Also aus Sicht eines, wenn man sich wirklich da hineinfühlen will, so Anfang, Mitte 20-Jährigen, kann ich das sogar komplett nachvollziehen. Also diese Spannung und ja, man nähert sich da an, weiß im Prinzip nicht, was zu tun ist.
Ja, vor allen Dingen kennen sie sich noch nicht lang genug. Hätten sie sich jetzt länger gekannt, wäre das definitiv der erste Kuss gewesen. Aber das war dann so dieses Jahr gucken, so ja, wir kennen uns halt noch nicht so gut, deswegen lasse ich es jetzt erstmal. Und dann Sonnenuntergang, Riesenrad, Zweisamkeit, auch ungefähr das, was er aufgezählt hat. Und er hat sich aber nicht getraut, sie zu küssen oder nach einem Kuss zu fragen. Dann hat sie ja dann auch gefragt, heißt das, dass du mich küssen möchtest? Wo er dann wie so ein kleines Kind nickt, das dann zugibt, dass es doch die Süßigkeit haben möchte.
Ja, es gab ja nicht so wirklich eine Annäherung vorher, also nicht so richtig. Die sind ja vorher auch nicht händchenhaltend durch die Straßen gegangen oder so. Es gab eigentlich nur Gespräche und vielleicht so diese Szene, wo so ein bisschen Funken zu spüren war im Plattenladen. Also auf eine gewisse Art und Weise kamst du sogar relativ plötzlich.
Ja, trotzdem fand ich an der Szene ganz, ja, strange, einprägsam, dass sie dann halt fragt, so, ja, soll das heißen, das? Wo sie ja schon ganz provokant auf ihn zugegangen ist und klar war, worauf es hinausläuft und er dann halt trotzdem wie so ein kleiner Schuljunge da, dann nickt so, ja, Mami, ich möchte den Lolli doch haben.
Aber es beschreibt es wirklich ganz gut, also dieses, Junge, ich trau mich nicht, darf ich vielleicht? Also er hätte ja sogar fragen können. Also aus heutiger Sicht würde wahrscheinlich jeder, der ein bisschen Arsch in der Hose hat, wenigstens fragen, weil Consent. Aber das war damals halt auch noch nicht in.
Nee, wir sind zeitlich kurz nach der Frau mit der Keule auf den Kopf hauen und sie dann an den Haaren in die Höhle schleifen, um das mal einzuordnen.
1995.
Ja.
Um genau zu sein, zumindest von der Zeit des Films, wann er spielen soll, ist es der 16. Juni 1994. Also wir hauen Frauen noch auf den Kopf und schleifen sie in unsere Höhle.
Ja, dann ist er ja sehr fortschrittlich.
Er ist noch jung und unerfahren.
Ja.
Auf jeden Fall geht's dann relativ schnell aus diesem Kitsch raus. Sie setzen sich in ein Café und wir werden noch in sehr vielen Cafés heute sein. Unten am Prater, draußen quasi so biergartenmäßig, aber halt nicht so proletisch. Und sie trinken Kaffee, erzählen ein bisschen, philosophieren. Und dann kommt eine der, wie ich zumindest finde, genialsten Szenen, nämlich die Wahrsagerin. Die Wahrsagerin wird angeguckt von Celine und sie möchte dann Celine aus der Hand lesen. Jesse wird dabei komplett ignoriert und es ist ein wenig cringy. Wir hatten ja schon jetzt in der letzten Zeit das Thema Aberglauben und so weiter. Und da würde ich jetzt mal auf die Aussagen von der Wahrsagerin eingehen. Also es wurde erwähnt, Celine ist auf der Reise. Sie ist fremd in Wien, eine Abenteurerin. Sie sucht nach der Macht der Frau.
Kraft, Tiefe, Kreativität.
Ja. Jetzt insbesondere, wenn ihr euch in, ich sag mal wirklich, Georgia in Celine und Tobias in Jesse sich hineinversetzt, wie hättet ihr da reagiert?
Ich hätte gar nicht zu mir gerufen, schon gar nicht zu dem Preis.
Naja, 50 Schilling, das ist nicht viel, das sind 3-4 Euro.
Ja, aber wie viel hast du in der Tasche, wenn du mit der Bahn fährst und eigentlich nicht anhalten willst?
Ja, okay.
Damals gab's noch nicht überall Kartenzahlung, ne?
Ja, ich glaube nicht, dass sie ein Lesegerät dabei hatte. Ach so, meinst du, dass sie E-Bargeld haben? Ja, gut. Aber für Celine war ja gar kein Halt in Wien angedacht. Vielleicht hat sie kein österreichisches Geld. Das ist ja sehr wahrscheinlich sogar.
Aber wie gesagt, also für die Leistung hätte ich eh nicht gezahlt.
Also ich hätte es interessant gefunden. Jetzt nicht, wenn ich mich in Jesse reinversetze. Dann, naja, Jesse drückt ja ganz klar aus, dass er da überhaupt kein Interesse dran hat und macht sich auch ein bisschen lustig darüber. Aber ich hätte mir das zumindest mal angehört. Ne, obwohl es eigentlich im Vorfeld schon klar ist, was sie sagen wird. Ne, was Mike gerade erzählt hat, das ist ja, das ist ja ganz offensichtlich. Sie ist eine junge Frau, die offenbar kein Deutsch oder sowas ähnliches spricht. Ja, natürlich ist sie eine Abenteurerin und in der Fremde unterwegs und Aber um den Quatsch mal anzuhören, also die 4 Euro hätte ich investiert.
Aber die hat ja wirklich nichts gesagt, was irgendwie interessant gewesen wäre.
Ja, aber das erwartet man ja auch nicht. Also ja. Als kurze Unterhaltung, als kurzes Entertainment-Ding, warum nicht?
Also, wenn ich wirklich Celine gewesen wäre und ich hätte es wissen wollen, hätte ich es vermutlich getan und wäre aber im Nachhinein etwas enttäuscht gewesen.
Aber Celine hat ja wahrscheinlich auch nicht das Ziel, da jetzt ihre großen Schlüsse draus ziehen zu können, oder? Für sie ist ja das vermutlich auch eher Unterhaltung gewesen, einfach nur.
Ja, aber ich finde, die hat doch wirklich nicht viel aus der Hand gelesen. So wahnsinnig viel hat die ja nicht gesagt dazu.
Aber sie hat das Typische gemacht, was solche Leute dann tun, durch die Berührung einen Kontakt aufgebaut. Also ich fand zumindest, hat sie es gut gemacht. Und ich habe den Film gesehen, als ich so irgendwie 18, 19 war. Und ein paar Jahre später war ich mal unterwegs mit einem Kumpel in der Stadt, so nach einer durchzechten Nacht. Und wir sind da halt an so einem Stand vorbeigegangen, wo Leute Spenden gesammelt haben. Ich kann sowas überhaupt nicht ab. Also ich hätte auch bei der Wahrsagerin sofort dicht gemacht. Ich habe mich in dieser Situation nämlich an diese Szene im Film erinnert gefühlt, als dann nämlich das Mädel zu meinem Kumpel meinte, ja, also Bernd, ne? Ich weiß, dass dir Kinder am Herzen liegen. Also bei Mike, da spüre ich das ja überhaupt nicht. Also das merkt man ja sofort. Aber du willst doch garantiert für unsere Sache einstehen. Ich habe das noch so im Kopf und das war halt echt nach einer durchzechten Nacht. Ich habe sofort an diese Wahrsagerin gedacht.
Ja, das sind halt so die Manipulationskünste. Wobei ich nach einer durchzechten Nacht dafür auch anfällig wäre, glaube ich. Vielleicht nicht, wenn es um Spenden für Kinder geht, aber...
Ich war ja schon mit dir unterwegs teilweise und ja, du bist da auf jeden Fall anfälliger als ich. Ist aber kein Vorwurf, das ist einfach für manche Leute Höflichkeit. Ich komme einfach nicht damit klar.
Nee, spätestens wenn ihr meine Hand einfach nimmt, nee. Aber was ich schön fand, war, ihr seid beide Sterne.
Ja.
Ja, die Herleitung, das rein theoretisch, dadurch, dass die Sterne ja den Urknall und so und alles aus diesem Sternenstaub entstanden ist, sind wir auch Sterne und Sternenstaub. Das war nach dem Handlesen das einzig Intelligente, was ich finde, was sie gesagt hat.
Ich glaube, das war auch so gewollt, dass das der Abschluss wird. Weil es halt dann wieder eher in die Richtung eines positiveren Erlebnisses geht, als halt dieses, ja, wischiwaschi, du bist eine Abenteurerin, mach
du
mal.
Du wirst eine tolle Frau.
Genau.
Aber esoterischer Quatsch ist es trotzdem.
Was, das mit dem Sternstaub?
Ja.
Ja, wenn du es halt nicht Sternstaub, sondern Materie nennst.
Ja.
Wow, die ganze Romantik ist gekillt. Wir sind jetzt objektiv, also wir sind bei der Materie angekommen.
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich nicht gerade so der Romantiker bin.
Welche Kohlenwasserstoffatome haben sich in deinem Körper bewegt während des Films?
Die im Kopf, weil ich zuhören musste. Also das nochmal vorweg, ne? Den Film musst du echt zuhören, den kannst du nicht nebenher laufen lassen, während, keine Ahnung, Kinder lärmen oder sowas, weil du dann absolut nichts verstehst und der ganze Film geht eigentlich ums Reden.
Dann würde ich sagen, gehen wir weiter.
Augenblick, kurzer Einwurf noch.
Na klar.
Was ich auch bemerkenswert fand, war Jessys Reaktion, nachdem die Wahrsagerin dann wieder gegangen ist, denn da macht er sich ja wirklich ausdrücklich über Celine lustig und wirft ihr vor, dass sie da einfach nur ein kurzes positives Gefühl dadurch haben wollte. Und sagt dann auch, dass sie ja genauso gut einfach in eine Seitengasse gehen und sich Crack kaufen könnten, weil das aufs Gleiche hinausläuft. Das fand ich schon hart.
Ja, das fand ich auch ein bisschen übertrieben.
In einer der, ja, wie nennt man das, Klappentexte für den Film, wird auch die Charakterisierung, die ich jetzt ausgelassen habe, sofort vorweggenommen. Dort wird Jesse als zynischer Amerikaner beschrieben.
Ja.
Und Celine als zweifelnde Romantikerin. Das kam jetzt noch nicht, aber wir sind gespannt, denke ich mal. Also gehen wir weiter. Wir verlassen das Café, ziehen ein wenig durch die Straßen von Wien. Unter anderem sehen sie an einer Litfaßsäule, ein Ding, das es heutzutage wahrscheinlich kaum noch gibt. Es sei denn, es ist nur Toilette.
Aber es gibt sie.
Ja, wir haben sowas auch noch, aber die Werbung darauf ist etwas spärlich. Genau, auf jeden Fall sehen sie dort eine Ausstellung in der Kirche, gehen dort auch rein, unterhalten sich dort pseudophilosophisch weiter, lernen sich weiter kennen, nähern sich an. Alles ein bisschen kitschig, romantisch, aber jetzt nichts Besonderes. Und dann spazieren sie an der Donau entlang. Und es kommt zum kleinen Streit. Nämlich, es wird forciert, dass Celine sagen muss, was sie an Jesse eventuell nicht mag. Ist
aus datingtechnischer Sicht vielleicht sogar interessant, so Situationsfeedback sofort einholen, aber schon ziemlich erzwungen. Und da kommt nämlich genau das zur Sprache, was Tobias gerade angesprochen hat. Celine fand das richtig bescheiden, dass Jesse da auf der Wahrsagerunde rumgehackt hat und meinte dann, er kann das einfach nur nicht ab, dass er nicht mitten in der Situation steckt und im Mittelpunkt steht, wie ein kleines Kind, das seinen Milchshake nicht bekommt. Und dort kommen wir zum Dichter. Der Dichter unterbricht den ganzen Streit und er möchte ein Wort. Er möchte nur ein Wort und er schreibt dann ein Gedicht. Und wenn es ihnen gefällt, dann können sie ihm vielleicht etwas dafür geben. Was für eine geniale Art zu betteln. Und das sagen sie auch. Aber wie fandet ihr das Gedicht? Hättet ihr in der Situation vielleicht ähnlich gehandelt? Hättet ihr ein besseres Wort? Wie gefiel euch der Dichter?
Ich wäre noch schneller gelaufen als bei den Theatertypen. Also Wort wäre wahrscheinlich betteln gewesen. Weil das ist halt, weiß ich nicht. Es ist halt wirklich einfach nur eine Art zu betteln. Und zwar so eine durchschaubare, ich weiß auch nicht. Da soll er lieber irgendeine rührselige Leidensgeschichte erzählen, als mit sowas zu kommen. Ja, ich glaube, Bettler wäre mein Wort gewesen.
Naja, im Grunde ist er das ja auch.
Naja, er stellt sich ja schon irgendwie als Künstler da. Er wirkt ja auch wie so ein, irgendwie wirkt er wie so ein Künstler, ich weiß auch nicht. Er hatte schon irgendwie was Künstlerisches an sich, nicht so ein Klischee-Bettler, fand ich zumindest. Vielleicht sehen die Bettler in Österreich so aus, ich war da noch nicht, keine Ahnung.
Die am Pariser Hauptbahnhof sehen manchmal so aus.
Schreiben die auch Gedichte?
Weiß ich nicht, sie haben nur gewunken. Mein Französisch war auch nicht so gut. Ja. Ja, es ist ein Gedicht. Das ist aber nicht so eine Art Gedicht, bei der man direkt so eine Bedeutung rausliest. Es könnte genauso gut ein Besoffener gewesen sein, der einfach irgendwelche Wörter aufschreibt und irgendwo Milchshake mit einbaut. Gleichzeitig finde ich aber, dass das irgendwo auch ein bisschen was zu den beiden passt in der Situation. Weil es geht um den Täuschungsengel. Täuschungsengel, Tagtraum, solche Geschichten. Passt schon so ein bisschen auf die beiden. So dieses, ja, ich möchte eigentlich, dass du mich kennst. Kennst du mich denn nicht? Merkst du es nicht? Hätte passen können. Aber ich finde dieses Gedicht so skurril und zusammengewürfelt.
Zwei Zweige in einem Fluss, die in der Strömung entlang gezogen werden. Und oh, da, irgendwie ist das ähnlich wie mit der Vorhersage oder mit dieser Prophezeiung oder diesem Gedöns, was die Wahrsagerin erzählt hat.
Ich hab's halt nur auf Deutsch, ne? Tagtraum, Täuschung, Limousine, Augenwimper. O Liebling mit dem hübschen Gesicht, lass eine Träne in mein Weinglas fallen. Schau in die großen Augen, sieh, was du mir bedeutest. Süße Kuchen und Milkshakes. Und so weiter und so fort. Ich bin da
Ja.
Aber es gibt ja wirklich Dichter, die solche Sachen verfasst haben, wo man Gott weiß, was für Bedeutungen rein interpretiert hat, wo ich mir denke, seid ihr sicher, dass da nicht einfach irgendwelche Worte dahin gegrotzt hat?
Manche nennen das Dadaismus. Andere sagen, die früheren Versionen von ChatGPT haben sowas geschrieben. Man weiß es nicht.
Der war auch Dada.
Das Gedicht wurde tatsächlich von einem Dichter, also von, keine Ahnung, hauptberuflichem Dichter, keine Ahnung, ob das ein Ausbildungsberuf ist, aber wurde geschrieben für den Film. Ich weiß allerdings nicht, ob das irgendwie eine bekannte Person ist.
Was hat er denn sonst so gedichtet? Rohre und Fugen?
Das kann durchaus sein, ja, mit schönen Dichtungshanf ist natürlich möglich, aber ich weiß es nicht.
Ja, ich mochte ja am meisten sein so süffisantes Lächeln, als er dann gesagt hat, Milchshake. Ja. Es war so ein Klischee. Dieses, guckt hier, das Wort, das habe ich wirklich eingefügt.
Bei dem vorhergehenden Streit allerdings, also konntet ihr da die Vorwürfe eigentlich überhaupt nachvollziehen? Weil ich würde Jesse so einiges vorwerfen in dem Film. Ich mag ihn auch nicht sonderlich. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es ihn besonders gestört hat, dass er da nicht im Mittelpunkt stand in der Szene mit der Wahrsagerin. Ich habe da einfach den Eindruck, dass er das wirklich für absoluten Humbug hält und deswegen dem eher abgeneigt war.
Ja gut, mag ja sein, dass das für ihn so war, aber für sie wirkte es so, als wenn.
Ja, das könnte ich sein.
Also ich bin da auch bei dem, also es mag auf sie so gewirkt haben, aber an sich fand ich das bei Jesse auch nicht. Also er hatte einfach keinen Bock darauf. Fertig. Und ja, Kann man nachvollziehen. Dann würde ich sagen, die Tour geht weiter. Wir gehen in eine Kneipe mit den beiden und treffen uns am Flipperautomaten. Celine spricht über eine Therapie, die sie gemacht hat nach einer Trennung und ihrer Therapeutin, der sie dann auch gesagt hat, sie hat eine Romanvorlage als Idee gehabt oder geschrieben, in der eine junge Frau ihren Freund ermordet, beziehungsweise Ex-Freund. Das fand die Therapeutin wohl nicht ganz so geil, war eine bisschen lustige Situation, sie haben gelacht. Und da eröffnet Jesse auch, dass er gerade verlassen wurde und dass er in Madrid halt eigentlich seine Freundin treffen wollte. Sie hatten halt quasi ein Jahr Fernbeziehung, das lief dann halt nicht ganz so geil. Und beide wissen halt dann, sie sind offen für alles plötzlich. Für Celine erschließt sich eventuell sogar, dass Jesse gerade sehr verletzlich ist. Sie spricht es auch an im Sinne von, wer hat dich gerade verlassen?
Direkt durchschaut.
Genau. Daraufhin hat er das dann auch offenbart. Und sie diskutieren weiter und weiter. Draußen wird dann erstmal über Bonobos diskutiert. Weil so ein bisschen Feminismus versus, es gibt da diese Gruppe Affen, die sind total friedlich, weil sie einfach die ganze Zeit ficken. Das kommt von Jesse. Versus Celine, ja, ich bin eine unsichere Feministin. Ich weiß im Prinzip nicht, was ich als Feministin machen soll, aber ich versuche mein Bestes und so ein bisschen Liebe wäre auch ganz geil. Und sie laufen an einem Geburtstanz vorbei. Celine erkennt den sofort, findet den klasse, ist Kultur. Jesse gibt tatsächlich ein wenig was für diese Kultureinlage an Geld, aber sie haben eigentlich gar kein Geld. Und das kommt später nochmal. Habt ihr in den Zwischenszenen jetzt irgendetwas, was euch komplett im Gedächtnis geblieben ist, aus diesen Diskussionen?
Aus den Diskussionen nicht unbedingt. Ich merke auch, wie viel ich von diesen Diskussionen schon wieder vergessen habe, obwohl ich den Film zweimal und zwar vorgestern zum zweiten Mal gesehen habe. Mir ist insbesondere im Gedächtnis geblieben die Kneipe, wo sie am Flipper sind. Das ist doch, glaube ich, auch die Kneipe, wo sie da den kurzen Auftritt sehen.
Mhm.
Und ja, da genau. Merkt man die zeitliche Einordnung des Films so heftig, weil der Typ, der da auf der Bühne sitzt und seinen Song spielt und singt, das muss ein Riesenfan von Kurt Cobain sein, weil das eindeutig so Grunge, wir haben alle ein schweres Leben und können eigentlich nicht singen, aber wir Nirvana sind geil und deswegen machen wir einen auf Kurt Cobain. Genau so ist das. Und das steht so extrem für diese Zeit, das fand ich auch schon wieder krass klischeehaft irgendwie. Aber passt halt.
Erinnerst du dich noch an das Lied, das quasi anfängt, nachdem er irgendwas da vor sich hingenuschelt geredet hat? Ich habe dann nämlich, als ich das geguckt habe, so richtig hart so dieses, das ist der Anfang von irgendeinem mega bekannten Lied. Ich komme aber gerade nicht drauf.
X-Ray sagt Antibody Fetish 69.
Wie gesagt, das ist nicht wirklich das Lied, aber der Anfang von dem Lied erinnert mich an irgendein anderes sehr, sehr stark.
Also ich meine, dass ich auch zwischendurch mal irgendwie in den Soundtrack geguckt hätte, weil mir auch irgendwas sehr bekannt vorkam. Das war aber dann nicht das, was ich erwartet hätte. Es kann sein, dass das auch das war. Ich weiß aber nicht mehr, an welcher Stelle das war.
Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie so Korn, Rob Zombie, irgendwie sowas. Irgendwas hat da bei mir getriggert.
Ja, die Geschichte, die sie dann erzählt, die Celine dann erzählt von ihrer Therapeutin, das ist natürlich auch irgendwie heftig. Macht direkt überhaupt keinen Bock, irgendwas mit Therapeuten jemand zu tun zu haben. Aber ja, theoretisch auch etwas, was Jesse jetzt direkt als Red Flag verstehen könnte.
Wobei ja beide drüber lachen können, ne?
Ja.
Und bei Therapie kommt es immer darauf an, du musst den richtigen Therapeuten für dich finden.
Ja, das Ding ist ja auch, ne? Also sie erzählt ja, dass sie verlassen wurde und dann diese Geschichte geschrieben hat von der jungen Frau, die ihren Freund töten möchte. Und dass sie das wohl aber so inbrünstig erzählt hat, dass die Therapeutin dachte, dass da was bei sei, dass sie da wirklich in dieser Geschichte was verarbeitet und sie irgendwo gefährlich sein könnte. Und da macht sie ja noch den Witz von wegen, ja, jetzt habe ich so das Gefühl, wenn der halt irgendwo kilometerweit weg, wo ich nicht sein kann, an einem Unfall stirbt, dann werde ich verdächtigt werden, weil ich halt dieses Ding geschrieben habe und das durch die Therapeutin an den Polizisten jetzt in Verbindung geraten ist, weil Therapeutin hat ja auch die Polizei gerufen.
Bei einer Therapie niemals irgendwie Traumtagebücher vorlegen oder solche Sachen.
Außer du hast einen vernünftigen.
Habt ihr normale Träume, in denen ihr Menschen nicht abschlachtet?
Ja.
Okay.
Naja, aber vernünftige Therapeuten können damit vielleicht auch umgehen.
Also ja, vernünftige Therapeuten sollten damit umgehen können. Und normalerweise, also ich glaube nicht, dass ich jemals irgendwas geträumt habe, wo ich Menschen abschlachte.
Ja, vielleicht Themenwechsel.
Aber kräftige Farben. Kräftige Farben können helfen.
Ah ja, genau, kräftige Farben. Das war immer noch der beste Rat in der Therapie.
Mhm.
Also wenn es euch schlecht geht, Leute, hört nicht auf die anderen Leute, die euch sagen, geht raus, geht unter Leute, unternehmt mal was. Guckt auf kräftige Farben. Es geht euch gleich besser.
Ja, und stattdessen ist sie halt in irgendwelche Kunstausstellungen gegangen und hat sich Seurat angeschaut. Unter anderem der Typ, der bei diesem Aushang auf der Litfaßsäule beworben wurde. Eine Ausstellung. Sehr bekannter Künstler.
Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Sie haben sich nicht Beuys angeguckt. Insofern finde ich, ist wahrscheinlich ein besserer Künstler. Oder ein, man vergleicht das ja nicht. Ist ein anderer Künstler mit sehr interessanten Werken.
Ja, die Kunst ist vollkommen verschieden.
Ich habe in der Oberstufe einen Kunstleistungskurs so viel über Beuys machen müssen. Es war schon ziemlich krank, aber ist ein krasser Typ.
Da müsstest du Seurat aber auch kennen, weil ein Sonntagnachmittag auf der Insel irgendwas ist sein wohl bekanntestes Bild bei Pointillismus. Jetzt so mit dem Hintergrund, dass du ja eigentlich Kunst-LK hattest, warum hast du nicht so viel über die Kunst, über die wir eigentlich die ganze Zeit im Film stolpern, gesprochen?
Weil ich die absichtlich auslasse.
Okay.
Die Leute sollen ja auch noch was zu sehen haben.
Okay.
Also ich höre gerade den Soundtrack rein, Fetish 69, schön Industrial, Doom Metal, das ist meine Art von Kunst.
Das sollte auch eigentlich nur ein kleiner Abstecher sein. Wir begeben uns weiter und sofort die nächste Station ist das Café der Hochwohlgeborenen, würde ich es bezeichnen.
Oh, es ist so furchtbar.
Heutzutage würde man einfach Hipster sagen. Also einfach nur zur Situation selbst. Sie setzen sich in dieses Café und simulieren jeweils gegenseitig das Telefonat mit ihrem besten Freund, Freundin. Und geben sich quasi auch wieder so dieses sofortige Situationsfeedback. Im Sinne von, ich bin vollkommen offen und ehrlich zu meinen Best Buddies. Und wie finde ich denn jetzt den anderen? Und geht da vielleicht noch was? Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Die Leute, die anderen im Café.
Das Café selber.
Also hättet ihr euch da reingesetzt?
Nein.
Naja, ich meine, also erstmal ganz furchtbar natürlich, ne, keine Frage. Aber ich will auch nicht ausschließen, wenn ich mich irgendwo reinsetz mit Kumpels und vielleicht gerade auch Hipster-Klamotten anhab oder so, mag manchmal vorkommen, und dann über irgendein Thema spreche, jetzt vielleicht, ja, keine Ahnung, nicht so ein Bauernthema, also aus dem Bereich, der mich sonst interessiert, wie Zocken oder Musik, sondern, was weiß ich, die Geschichte der Programmierung, keine Ahnung, dann wirkt das vielleicht ähnlich. Aber bei dem, was wie die da aussehen und was sie reden, da ist mir echt kalt geworden vor lauter Erschaudern. Also, oh, ich hätte vielleicht kurz reingeguckt, weil ich finde, von außen sieht das jetzt nicht so furchtbar aus. Aber sobald die Leute da ihren Mund aufmachen, direkt wieder raus.
Wäre ich da reingegangen, wäre ich vermutlich die Frau, die da versucht zu lesen und krass abgenervt wirkt. Weil alle drumherum irgendwie strange sind. Und wir haben auch hier das zweite Mal, dass angeschnitten wird, dass irgendwie in Europa der Service und Gastfreundschaft nicht großgeschrieben wird. Aber es sind nicht nur die Menschen in dem Laden, sondern das ist auch, wenn du da reinkommst und der Typ steht hinter der Empfangstheke mit seinem fetten schwarzen Bakelittelefon und diese drei übelst zu langen, traurig aussehenden Rosen in diesem billigen Wasserglas versucht zu arrangieren.
Okay, für sowas habe ich kein Auge, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Das war ja der Opener, der hat mich schon aufgeregt. So dieses, ihr versucht hier auf schick zu machen und dann so war es, dann lass sie lieber weg.
Das war pure 90er Jahre rustikale Romantik. Man beachte die Alliteration.
Ja, oder es soll halt zeigen, dass auch in so einer Stadt wie Wien, die ja für ultimative Kultur steht und so, vielleicht auch vieles nur Fassade ist.
Ja, wie gesagt, die Rosen, das Wasserglas, die Leute, puh.
Auch hier wieder ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Ich habe im Vergleich, in Dresden im Kunstcafé Antique vor einer Weile gesessen und hätte, bevor ich da hingeschleppt wurde tatsächlich, gedacht, das ist genau so ein Laden. Also so richtig schön hipstermäßig, total cringy mittlerweile für mich, früher hätte ich es wahrscheinlich gefeiert, aber mir ist aufgefallen, man kann das auch gut machen. Also man kriegt auch irgendwie so einen gewissen hipsterigen Style hin, ohne sowas da zu bieten, was wir dort gesehen haben. Und ohne auch solches Klientel anzulocken.
Du wurdest einfach nur infiziert davon. Du saßt da drinne und oh, ihr habt euch schön über Pointillismus unterhalten und dann ist es ja eigentlich ganz cool. So ist es doch.
Die haben Pointillismus ausgeübt.
Ja.
Wir haben Kaffee getrunken, Kuchen gegessen. Um uns herum waren hauptsächlich ältere Menschen, so 40 plus, die auch alle leise gesprochen haben und alle ganz vorsichtig waren und so. Und das war überall ein bisschen Kunst in der Umgebung. Es war sehr schön. Also wenn ihr mal in Dresden seid, geht da hin. Ist ein schönes Hipster-Café, ohne Hipster zu sein.
Ach du Scheiße, ist das vollgestopft.
Geht nicht zur Hauptsaison. Aber dann geht unsere Tour auch wieder weiter. Wir chillen erstmal auf einem Kaffeeschiff. Dabei kommt so das erste Mal zwischen den beiden die Angst vor dem Ende des Tages raus. Irgendwie trifft dann Realismus auf Romantik. Beide haben eigentlich die Intention, ja, wir wollen mehr. Aber es bringt ja nichts. Also wir kommen aus komplett unterschiedlichen Ländern und wir können uns nicht sehen. Und der normale Verlauf wird dort auch geschildert mit, ja, man ruft sich zweimal an, vielleicht schreibt man sich nochmal und dann kennt man sich nicht mehr. Was man halt so erwartet als realistischer Mensch versus, ich mag dich eigentlich total gerne und lass mal was machen. Aber auf jeden Fall kommen sie dort auf die Idee, sie möchten sich jetzt betrinken und haben allerdings kein Geld. Insbesondere hat Jessie kein Geld, was nämlich interessant ist im Rückblick auf diese Geburtstänzerin, denn dort hat er quasi Geld gehabt, um die Kultur zu bezahlen. Sie kommen auf die Idee und Jessie ist klischeehafter Gentleman, überhaupt nicht erzwungen und sie haben einen Plan. Jessie geht zum Barkeeper und erbettelt quasi eine Flasche Wein und Celine klaut nebenbei Gläser. Und das klappt tatsächlich. Also Jessie geht zur Bar, bequatscht den Barkeeper, schildert halt die Situation tatsächlich offen und ehrlich, dass sie nur diese eine Nacht haben und meint dann, wenn sie mir die Adresse geben, dann schicke ich ihnen das Geld und ich bezahle quasi alles. Währenddessen klaut Celine halt Gläser, was überhaupt nicht auffällt und dem Barkeeper auch garantiert nicht aufgefallen ist. Aber sei es drum. Sie haben eine Flasche Wein, sie haben Gläser, sie legen sich in einen Park unter den Sternenhimmel, labern, haben Sex und pennen. Was fandet ihr jetzt aus diesem Ablauf bedeutsam?
Zum einen diese Szene dort, als sie draußen sitzen. Da kommt dann kurz die ekelhaft triefende Klischee-Romantik durch. Nicht zwischen den beiden, sondern weil da plötzlich so ein Akkordeonspieler auftaucht. Fand ich ganz schlimm.
Ist Akkordeon das gute Begleitinstrument für Sex? Stelle ich mal in den Raum die Frage.
Ja, anscheinend nicht. Sie haben sich ja noch zurückhalten können und nicht sofort losgelegt. Naja, danach beginnen sie Verbrechen in dieser Bar. Aber ist ja okay, weil sie sind ja so verliebt, deswegen dürfen sie das. Ja, gut, ist schon ganz amüsant, so die Szene in der Bar, auch wenn der Barkeeper überraschend freundlich war und überraschenderweise darauf eingegangen ist. Das ist etwas, was mich bei dem Film so im Nachhinein am meisten interessieren würde, ob Jessie ihm wirklich das Geld, wie versprochen, für diese Flasche Wein geschickt hat. Ich hoffe es doch. Ja, aber ganz coole Szene. Und wie etabliert ist es eigentlich, dass sie am Ende wirklich Sex haben? Also es wird schon impliziert, ja, aber es wird dann nicht explizit gesagt.
Ja, ich finde, danach merkt man schon, dass sie hatten.
Ja, sie hatten auf jeden Fall viel Zeit dafür, denn da ist es ja noch dunkel und direkt im Anschluss, so als es langsam dem Ende entgegengeht, ist es ja dann wirklich wieder Tag. Die romantische Nacht ist vorbei. Ja, wahrscheinlich haben sie es einfach 4 Stunden lang da auf der Wiese getrieben, realistisch gesehen.
Ja, also auf dem Restaurantschiff fand ich auch interessant. Also erstmal, dass sie halt wie den ganzen Film über immer dieses Jahr, wenn wir jetzt zusammen wären, aber wir sind ja nicht zusammen und ja, lass lieber nur eine Nacht draus machen. Das ist nur was ganz Vergängliches, Kurzes. Es zieht sich durch den ganzen Film. Und dann auch dieses, wir verabschieden uns einfach jetzt schon, dann brauchen wir es später nicht machen. Und da sagen sie noch, lebe wohl, also abwechselnd, lebe wohl, au revoir, ciao. Das wird nämlich ganz am Ende nochmal eine Rolle spielen.
Ist dieser Plan, den sie da fassen, eigentlich auch in ansatzweise intelligent? Wie war das? Wollen sie zu dem Zeitpunkt dann gar keinen Kontakt mehr haben? Ja, ne?
Ja, weil sie beide sagen so, ja, sonst tauscht man halt Nummern aus und Adressen und Namen und dann schreibt man sich mal, ruft 2-3 Mal an und dann schläft das alles ein und man sieht sich einfach nie wieder. Und dass das halt doof ist.
Aber ist das nicht eigentlich völliger Schwachsinn? Weil so, wie sie es jetzt planen, ist es halt sicher, dass sie sich nie wiedersehen.
Ja, aber die wollen halt, dass das ein ganz besonderer Tag, eine ganz besondere Nacht. Dass es wirklich nur dieser eine Moment ist. Soll dadurch was ganz Besonderes machen.
Verstehe ich aber nicht, weil dann wird dem Moment doch immer hinterhergetraut. Und sie merken ja, dass da irgendwie schon was ist zwischen ihnen. Also kann ich nicht nachvollziehen, dass dann nicht zumindest versucht wird, daraus vielleicht noch was zu machen.
Ja, du sagst es. Sie merken es. Also sie beginnen quasi während des Films immer mehr zu merken, dass es eigentlich eine vollkommen dumme Idee ist, die sie da gefasst haben.
Naja, wir sind jetzt kurz vorm Ende. Da halten sie es ja noch für eine gute Idee anscheinend.
Nee, die haben schon Zweifel.
Genau, das meine ich nämlich auch. Also für mich kam mir das immer so vor, also sie haben dann komplette Zweifel, aber auch wieder da so ein bisschen dieses sehr junge, schuljungmäßige, schulmädchenmäßige. Nee, wir haben ja einen Plan gefasst. Nee, und das ist ja dumm. Wir weichen jetzt nicht vom Plan ab. Also sie nehmen sich Chancen, weil sie sich halt genau sagen, ja, das wird eh nichts, lassen wir es mal. Ja, aber damit würde ich sogar zum nächsten springen. Das ist nämlich eigentlich sofort nach kleineren Umschweifen über Diskussionen an einem Brunnen der Abschied am Zug. Dort merken sie halt, dass sie diese beschissene Idee vielleicht gar nicht so durchziehen wollen, haben aber im Prinzip keine Zeit mehr, um wirklich irgendwas auszumachen. Und gerade diese zeitgedrungene Szene, da interessiert mich jetzt ausgiebig, wie ihr das empfunden habt.
Hier finde ich auch schon wieder den Plan, den sie jetzt fassen, irgendwie blödsinnig. Sie hätten in dieser Szene auch unter Zeitdruck noch irgendwie Kontaktinformationen austauschen können. Was meines Erachtens sinnvoller gewesen wäre als der Entschluss, den sie am Ende fassen, nämlich, dass sie sich dann in, ich glaube, 6 Monaten am selben Ort wiedersehen.
Ja, und es hat ja keiner was zum Schreiben dabei und Handys gab's nicht.
Ach ja, ich vergesse immer die Probleme, die die Urzeitmenschen hatten, als es noch keine allgegenwärtige Technik gab.
Also ist es eigentlich schon schlau, weil die sich beide merken können, wann das war und dann halt einfach ein halbes Jahr später.
Hättest du ihn nicht noch einen Zug später nehmen können?
Das wollte ich gerade sagen. Ich finde es beeindruckend, dass sie nicht auf diese Idee gekommen sind. Das tut dem ganzen Film natürlich gut, dass da dieser Druck aufgebaut bleibt. Aber die logische Konsequenz, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, ist, Celine nimmt einen Zug später und sie tauschen erstmal ein bisschen Infos aus.
Schwierig. Sein Bus fährt ja auch bald und der hat einen Flug, den darf er nicht verpassen. Da kann er nicht sagen, ich fahre halt ein Flugzeug später. Das war vermutlich die letzte Bahn, die er auch noch miterlebt, damit sie halt nicht doof alleine dasteht, weil das tut man der Dame nicht an.
Naja, mein Gott, es ist ja für einen guten Zweck und sie ist ja auch irgendwie emanzipiert. Sie kann dann ruhig mal eine Stunde dumm rumstehen.
Eine Stunde? Das ist ein Zug von Bukarest bis nach Paris.
Bukarest, Paris, ja.
Der wird nicht jede Stunde fahren.
Ja, dann lass das alle 3 Stunden sein.
Vor allen Dingen 95.
Okay, lass es 3-mal am Tag sein. Und das ist früh am Morgen.
Vielleicht fährt er nur täglich.
Dann hat sie noch einen schönen Tag in Wien und kann sich vielleicht das Kuhstück angucken.
Ja, oder nach Alternativen, die sie vielleicht kennenlernen möchte. Vielleicht ist Jesse ja doch nicht das Beste, was sie da finden kann. Ja, ich bin der Meinung, wenn man gewollt hätte, hätte man da schon irgendwie was austauschen können. Und ich finde diesen Beschluss, sich in 6 Monaten zu treffen, da kannst du eigentlich gleich sagen, ja gut, dann sehen wir uns halt nie wieder, weil in 6 Monaten kann so viel passieren. Es ist ja auch unangenehm für beide, theoretisch. Also ich könnte damit nicht leben, mir dann Gedanken zu machen, ne, ob nach 3 Monaten sich die Person überhaupt noch an mich erinnert oder ob sie dann schon glücklich verheiratet ist und Kinder hat. Gut, nach 3 Monaten wäre schwierig, aber wer weiß. Das wären die qualvollsten 6 Monate, die ich mir überhaupt vorstellen kann.
Ja, geil wäre das nicht.
Aber das tut einer Beziehung vielleicht auch gut.
Ich weiß nicht, aber ich finde, Abstand tut keiner Beziehung gut.
Ach, ich empfand das bisher immer so als kann man mal machen. Aber ich bin auch nicht der typische Beziehungsmensch, der aufeinander hocken kann. Also das geht halt gar nicht.
Aber ist das dann nicht auch so eine komische Vorleistung irgendwie, dass du dir dann sagst, ja, wir haben jetzt hier dieses Ding, wir haben 6 Monate gewartet, also haben wir da schon mal, ja, wie sagt man, ein Investment quasi. Also müssen wir jetzt dafür sorgen, dass diese Beziehung klappt. So, und dann merken sie vielleicht, wenn sie sich wieder treffen nach 6 Monaten, dass es irgendwie doch nicht so das Wahre ist. Aber sagen sich dann, ja, okay, jetzt hier, ne, wir haben diese Vorleistung gehabt, wir haben 6 Monate gewartet und so, jetzt muss das funktionieren. Und dann wird daraus so eine toxische Beziehung, wie wir sie zwischen den beiden ganz am Anfang gesehen haben, wenn es schlecht läuft. Weil sie sich dadurch gezwungen fühlen, dann irgendwie wirklich zusammenzukommen. Das könnte man alles umgehen, indem man einfach irgendwie Kontaktdaten austauscht.
Ja, Stift auf Hand und so.
Und dann verschmiert die Nummer, dann geht das nicht. Und das ist ja auch alles so teuer, um herzutelefonieren. Also ich verstehe deinen Punkt, sehe es aus Filmsicht allerdings sehr gut, dass diese Entscheidung quasi trotzdem noch steht, dass sie halt nicht diesen Weg von wir tauschen Kontaktdaten aus gehen wollen. Und es ist halt gerade für den Abschluss so ein richtig schönes Kitschding, weil du dir im Prinzip sofort ausmalen kannst, okay, also sie werden sich dann in einem halben Jahr wieder treffen und totale Erwartung. Und sie wollen ja auch gar nicht, oder sie sprechen auch gar nicht über Beziehung, sondern einfach nur, dass sie sich da wiedersehen wollen. Theoretisch können sie sich auch einfach wiedersehen und sagen, ja, ich fand das schön, ich hab jetzt gerne wieder ein paar Tage mit dir, aber lass mal Freunde bleiben. So schön Friendzone-mäßig ginge ja auch. Und trotzdem kann man ja eine gute Zeit haben.
Schon Friends with Benefits. Ich meine, sie kannten sich jetzt einen Tag und sich dann auf der Wiese vergnügt. Also ist ja relativ deutlich, dass da irgendwie mehr als Freundschaft dann eigentlich entstehen muss.
Ja, es steht im Raum, aber es ist keine Verpflichtung. Und auch kein, das muss jetzt so sein oder das wollen wir jetzt. Aber auch da, vielleicht traut sich einfach keiner es auszusprechen.
Doch, sie wollen es ja. Sagt nicht, oh, wer sagt es? Einer von denen sagt doch, dass schon viel, viel früher, bevor sie sich irgendwie so richtig explizit nahe gekommen ist, er oder sie eigentlich die Absicht hatte, mit dem anderen zu schlafen.
Celine.
Ja, ne?
Celine sagte, sie wollte mit ihm schlafen, als sie ihn im Zug getroffen hat. Bei diesem Telefonrollenspiel sagte sie auch, dass sie sich absichtlich in seine Nähe gesetzt hat. Sie würde aber, sagte sie so im Park, jetzt vielleicht nicht mit ihm schlafen wollen, weil sie sich so viel unterhalten haben, dass es vielleicht dumm wäre, das zu tun.
Ja, weil sie gemerkt hat, was er eigentlich für ein Schwachkopf ist in der Zwischenzeit.
Hat sie nicht nur gesagt, dass sie da im Zug schon die Entscheidung getroffen hat, mit ihm mitzugehen, nicht direkt mit ihm zu schlafen?
Das sagt sie aber auch, ich weiß noch nicht, ob das im Zug ist.
Ja, also sie sagte, sie wäre direkt mit ihm gegangen, also dass das sowieso keine Frage gewesen wäre. Und sie sagt halt an irgendeiner Stelle, dass sie halt sowieso, als sie aus dem Zug gestiegen sind, bereit war, mit ihm zu schlafen und halt jetzt so viel Gequatsche dazwischen liegt.
Also Leute, weniger reden, mehr poppen.
So wie die Bonobos.
Genau.
Funktioniert wirklich bei denen.
Man hätte sich wirklich sehr viele pseudophilosophische Gespräche ersparen können, wenn sie einfach mal Klartext geredet hätten. Der Film wäre viel kürzer.
Oh, und ich sagte ja, das wird am Ende wichtig sein. Am Anfang sagten sie ja, dass das erstmal, dass sie sich verabschieden, Lebewohl. Und ganz am Ende, wo sie halt wissen, dass es kein Lebewohl ist, sagen sie halt auf Wiedersehen. Au revoir, ciao.
Ist aber auch wieder sehr klischeehaft kitschig.
Hm. Und das halt, ich denke auch, das ist ein bestimmtes Stilmittel, dass man am Ende so ein offenes Ende hat für eine Liebesgeschichte, die eigentlich bestehen könnte, aber nicht bestehen wird. Durch, keine Ahnung, räumliche Trennung oder den Tod eines der Menschen, die verliebt sind. In Japan zum Beispiel ist gerade so eine Liebe, die nicht erfüllt werden kann, weil zum Beispiel einer stirbt, die purste und echteste Liebe, die du haben kannst. Weil die halt nicht versorgt werden kann.
Oh, zu dem Thema habe ich letztens einen extrem passenden Film gesehen, allerdings einen koreanischen. Ich weiß nicht, ob das da so ähnlich gilt. Nennt sich Phailan. Ist ein bisschen schwer zu kriegen, aber wer auf nicht klischeehafte Romanzen steht, der kann sich den gerne mal angucken oder darüber informieren.
Also wie gesagt, vielleicht ist das hier auch so ein Ding, dass man halt sagt so ja, aber dadurch ist das halt so eine schöne Liebesgeschichte, dadurch, dass die halt keine Vollendung findet.
Aber wer weiß, vielleicht treffen sie sich ja nochmal wieder, vielleicht in einem halben Jahr. Und damit würde ich jetzt zum Resümee kommen. Wie hat euch der Film gefallen? Haben sich Erwartungen erfüllt? Haben sich Befürchtungen erfüllt? Würdet ihr ihn weiterempfehlen? Wann würdet ihr ihn weiterempfehlen?
Ja, also das Wann ist ja einfach zu erklären, ne? Am 16. Juni oder halt ein halbes Jahr später. Es war definitiv eine Romanze, womit ich gerechnet habe. Ich habe aber auch mit mehr Romanze, also mehr Schnulzigkeit und diese Klischee-Romanzfilme, mit denen habe ich jetzt eher gerechnet. Dafür war das viel zu philosophisch, dementsprechend mochte ich den auch etwas mehr. weil die ganze Zeit im Film über Kunst und alles Mögliche halt philosophiert wurde über, wie man sich als Mensch empfinden kann. Er als das Kind, das nicht erwachsen wird. Sie als die alte Frau, die nie gelebt hat. Und diese Vergänglichkeit und halt auch diese ganzen Seitenhiebe, die ganzen Tipps, die man bekommt von den einzelnen Charakteren, wo das nochmal verdeutlicht wird, finde ich nice.
Also, um das noch vorwegzunehmen, ich war positiv überrascht, weil meine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Ich finde, das ist halt keine klischeehafte Romanze, sondern es ist ja wirklich ein extrem dialoggetriebener Film. Und das finde ich grundsätzlich erstmal gut. Also ich mag Kammerspiele, das ist jetzt kein Kammerspiel an sich, aber es ist halt trotzdem ein sehr kleines Ensemble, eigentlich hauptsächlich diese zwei Leute. Es besteht zu 90% aus Dialogen und spielt in einem relativ kompakten Umfeld, also in der Stadt Wien, was auch noch ziemlich cool aussieht. Ja, finde ich schön. Rein filmisch ist das auch alles wunderbar. Finde die beiden Darsteller sehr gut. Ich habe mit Ethan Hawke hier und da meine Probleme, was aber einfach daran liegen kann, dass ich seinen Charakter ziemlich unsympathisch finde. Ich glaube, dargestellt ist der schon überaus gut. Wie ich vorhin schon sagte, gerade diese Szene im Plattenladen fand ich hervorragend. Also wirklich top gespielt, ohne dass da überhaupt Worte gefallen sind. Was ich ebenfalls ziemlich gelungen fand, ist die ganze Atmosphäre, die dort in dieser Nacht herrscht. Das ist wirklich so eine Nacht, ne, wie man sich in einer unbekannten Stadt bewegt und immer wieder was Neues erlebt, ob das jetzt diese Geburtstanzszene oder irgendwelche Kneipen oder so sind. Ich finde, das wurde alles schon sehr gut eingefangen. Mein Problem an der Sache ist allerdings so der Inhalt dieser Dialoge. Weil Mike hat das jetzt mehrfach als pseudophilosophisch beschrieben und dem würde ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Weil ich glaube, das sind schon realistische Diskussionen, die so zwei Anfang 20er, also wir wissen ja nicht, wie alt Jesse ist, aber Celine sagte an einer Stelle, dass sie 23 ist, die führen können. So, aber ob das jetzt so die hochwertigsten Erkenntnisse bringt, weiß ich nicht. Ich finde das teilweise einfältig, was sie erzählen. Teilweise sind es Probleme, mit denen ich einfach absolut nicht relaten kann oder wo ich selber verfestigte Meinungen habe und mir dann auch nicht von random Leuten ihre Ansichten dazu anhören muss. Also das hat mir so auf philosophischer Ebene nicht sonderlich viel gegeben. Und das ist halt ein Problem, weil der Film eben zu einem sehr, sehr großen Teil daraus besteht. Und gleichzeitig wirkte das ein bisschen aufgesetzt. Weil irgendwie konnte ich den beiden das nicht abkaufen, dass sie, insbesondere so ein eher als oberflächlich dargestellter Charakter wie Jesse, sich kennenlernen, gemeinsam aussteigen und dann erstmal, ich weiß nicht, welchen Zeitraum der Film letztlich spielt, aber sagen wir mal 16 Stunden lang philosophische Dialoge führen. Kann ich mir so nicht vorstellen, dass das passiert. Und so natürlich, wie der Film an sich wirkt, ist das schon irgendwie eine Diskrepanz. Ja, und außerdem hat mich das Ganze auf emotionaler Ebene auch nicht so richtig berührt. Das ist aber das Problem, dass ich es einfach nicht ansprechend, interessant, wie auch immer, finde, wenn zwei Leute ihre Liebe füreinander entdecken und das ohne große Hindernisse dann auch klappt. Also abgesehen von dem Hindernis, dass sie sich trennen müssen. Aber ansonsten kommen sie ja einfach konstant aufeinander zu, sozusagen. Finde ich sehr uninteressant. Deswegen gucke ich auch keine Romanzen normalerweise. Also ich kann mich der ganzen Lobpreisung, die der Film erhalten hat, das ist auf Letterboxd beispielsweise einer der, ich glaube, 200 bestbewertetsten Filme, ne, der ist ja allgemein sehr, sehr hoch angesehen, da kann ich mich nicht anschließen. Ich finde ihn jetzt auch nicht zum Kotzen, ich finde ihn nicht so schlimm, wie er wäre, wenn er wirklich eine reine Romanze wäre, deswegen habe ich mich, um das in Wertung auszudrücken, mal auf eine 3 von 5 festgelegt, würde ihn rein theoretisch durchaus empfehlen, ich weiß nur nicht wem. Weil Leuten, die so richtig auf klassische Romanzen Bock haben, die werden damit nicht viel anfangen können, dafür wird da zu viel geredet. Und zwar zu lang, der Film ist ja auch relativ, es geht eigentlich 100 Minuten. Solchen Leuten würde ich es nicht empfehlen. Und Leuten, die eher auf kopflastige, dialoggetriebene Filme stehen, ja, vermutlich eher denen. Oder Leute, die sich zum Beispiel was von Terrence Malick angucken wollen, was einfach nur sehr lange Filme ohne viel Handlungen sind. Ja, insgesamt aber, wie gesagt, bin ich positiv überrascht. Und was noch wichtig ist, obwohl ich den Film jetzt eher so als mittelmäßig empfand, ich habe tatsächlich richtig Bock, mir die weiteren Teile anzugucken. Wie gesagt, ich habe Probleme mit den Charakteren zu relaten, aber es interessiert mich dann doch, wie es weitergeht. Und ich finde dieses ganze Konzept, was mit dieser Reihe, ich weiß nicht, ob sie einen offiziellen Namen hat, Before, After und Während des Sunrises.
Die Before-Reihe.
Okay, die Before-Reihe. Das finde ich wirklich ganz großartig. Ist eine extrem coole Idee. Und da bin ich wirklich gespannt, sollte ich jemals dazu kommen, mir die anderen Filme anzugucken. Aber ich habe da schon Interesse dran.
Ja, ich denke, der Film ist auch was für Leute, die gerne, also nicht diese klassische Romanze, vielleicht schon gerne eine kleine Love-Story dabei haben wollen. Ich denke gerade auch im Publikum, das ein bisschen jünger ist als wir gerade, die vielleicht selber in dem Alter sind. Weil ich finde, dass die für das Alter interessante Gedankengänge haben. Sowas wie Jesse ganz am Anfang so meinte, von wegen während der Bahn kommt er, während dem Bahnfahren ist er auf komische Gedanken gekommen, wo er dann meinte so, ja, wenn wir wirklich daran glauben, das unsterbliche Seele und ob wir dann vielleicht so zersplittert sind, weil wir halt so viele Menschen mehr haben und bla. Finde ich so als Teenie, 20er oder so, also Teenie oder 20, interessante Ansätze. Deswegen fand ich den Film auch relativ interessant. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt auf dem Niveau von einem 20-Jährigen bin, aber ich kann mich ganz gut da reindenken, wenn man halt jetzt jünger wäre und vielleicht jetzt noch nicht ganz auf Descartes und was weiß ich was steht.
Also absolut, ne? Ich habe solche Diskussionen auch geführt mit 20, insbesondere nach Zollbieren. Und ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich auch empfänglicher dafür gewesen. Bloß ich merke halt, wie es jetzt deutlich weniger funktioniert, wenn ich einfach mal knapp 20 Jahre älter bin.
Also wie gesagt, von dem Standpunkt aus, dass man sich halt überlegt, wie war ich halt, als ich in deren Alter war, da waren solche Diskussionen auch mit drin. Und ich glaube, da wäre das ganz interessant, wo man sich dann auch denkt, coole Idee, habe ich nie drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist auch ungefähr diese Tiefe von Philosophie in dem ganzen Film, die man hat. So dieses, wo sie auch in der Kirche sitzen, so diese, oh, hier ist an einem Ort so viel Leid und Freude in über so viele Generationen und ja, wo man dann auch drüber spricht von Verstorbenen und Erlebnisse, die man da hatte. Ich denke, das geht genau in die Richtung.
Ja, das ist auch ungefähr genau das, weshalb ich den Film gewählt habe, weil er nämlich doch für eine Romanze sehr überraschen kann. Ich würde nämlich auch bei euch vollkommen mitgehen. Der Film ist erstmal keine klassische Romanze und würde ihn jedem empfehlen, insbesondere so Leuten 20 bis 25, vielleicht auch 30. Ich habe in dem Alter den auch gesehen. Und es trifft im Prinzip auch, wenn man noch den Zeitgeist so ein bisschen berücksichtigt, genau die Stimmung. Und wie vorhin schon angeschnitten, ich habe damals in meinen wilden Jahren auch solche Dates quasi geführt und solche Gespräche. Es ist verdammt treffend. Aus heutiger Sicht hat man vielleicht auch gemerkt, diese pseudo-intellektuellen, philosophischen Ansätze muss man halt drauf stehen. Aber wenn man sich halt wirklich darauf einlassen kann und sich vielleicht fühlen will, als hätte ein Einhorn in seine Seele gekotzt, dann kann man den gerne gucken.
Ja, ist halt wirklich die Frage, ob, wenn man das selbst so kennt, ob man dann Bock drauf hat, in einem Film einfach zurückversetzt zu werden in diese Zeit. So, das ist aber jetzt nichts, was ich von einem Film haben wollen würde.
Wait a second. Du bist der Nostalgieverfechter und der Referenzgewichser.
Ja, das hat aber nichts mit mir persönlich zu tun. Ich möchte nicht in deinem Film irgendwie vorgehalten bekommen, wie ich vielleicht mit 20 drauf war. Um Himmels Willen. Bin froh, dass es vorbei ist.
Ja, durchaus. Aber also, wenn man das akzeptieren kann, dass man früher scheiße war, und das waren wir alle, finde ich den halt sehr gelungen. Wie gesagt, aus heutiger Sicht muss man den nicht unbedingt gucken, wenn man schon Ü30 ist. Und man sollte ihn gucken, wenn man die Reihe gucken möchte. Denn die Reihe spielt alle 9 Jahre etwa. Deshalb kommt auch demnächst, oder kam jetzt der nächste schon raus, also der letzte?
Ja, der dritte ist draußen.
Auf jeden Fall ist es der dritte.
Genau, und was man dazu sagen sollte, es geht halt um dieselben Charaktere, ne? Also zumindest vom zweiten weiß ich das. Ich weiß sonst inhaltlich von den beiden anderen Teilen nichts. Aber es wird halt wirklich die Geschichte von Jesse und Celine weitergeführt. Was ich sensationell finde eigentlich, diese Idee.
Genau, es ist quasi in Echtzeit die Geschichte dieser Charaktere. Vielleicht wird ein bisschen was ausgelassen zwischendurch, wir wissen es nicht.
Kennt ihr denn die anderen Teile?
Ich kenne den zweiten, den habe ich auch zu der Zeit geguckt, weil ich habe den ersten und zweiten zusammen mit meiner damaligen Freundin geguckt und sie waren beide sehr schön und sehr treffend.
Ich kenne nur den ersten jetzt.
Ja, sonst hätte ich nämlich mal gesagt, dass wir Vermutungen anstellen können, wie es denn nach 9 Jahren aussieht zwischen den beiden. Witzig wäre ja, wenn sie sich überhaupt nicht mehr wieder getroffen hätten und der zweite Teil besteht aus komplett separaten Geschichten, weil ja, ist völlig vergessen. Da gab es mal diesen Typen vor 9 Jahren, aber pff, weiß gar nicht mehr, wie der heißt oder so. Das wäre amüsant. Aber ich fürchte, es ist nicht so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie einfach verheiratet sind. Und was ich dann nochmal anmerken möchte, ich fürchte, ohne, wie gesagt, ohne inhaltlich etwas über die anderen beiden Teile zu wissen, aber ich fürchte, dass diese Teile in ihrer Gesamtheit dann doch wieder diese klischee-romantische Geschichte, die ich ganz am Anfang umrissen habe, darstellt. Jetzt auf den ersten Teil alleine traf das natürlich nicht zu, aber in seiner Gesamtheit fürchte ich, wird es so kommen.
Dazu kann ich Stand heute nicht mal was sagen.
Wir werden es erfahren.
Und wenn Georgia jetzt nicht vielleicht noch was einzuwenden hat?
Nee.
Gut, dann sind wir jetzt an unserer Endhaltestelle angekommen. Ich bedanke mich für die Fahrt. Ich hoffe, wir haben alle Fragen beantwortet und möchte jetzt vielleicht gerne noch wissen, was mein Kollege Tobias als nächsten Film vorschlagen möchte.
Ja, ich habe geschwankt, ob ich einen schönen, unbeschwerten Sommerfilm oder mal was Härteres vorschlagen soll. Ich habe eine lange Liste an potenziellen Triggern und Content Notes, also kann man sich vielleicht denken, in welche Richtung es gehen wird. Ich werde, auch wenn das jetzt nicht zur Regel wird, wie schon bei der ersten Auswahl, einen deutschen Film, eine deutschen Regisseurin wählen, und zwar von Katrin Gebbe, den Film Tore tanzt. Und wenn man Probleme hat mit Gewaltdarstellung, jetzt nicht Splatter oder so, aber durchaus Gewalt gegen Mensch und Tier und psychischen Grausamkeiten, dann sollte man da vielleicht skippen, denn der ist schon ein bisschen härter. Nicht auf grafische, aber auf inhaltliche Weise.
Ja, das klingt doch mal super. Insofern,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für diese Reise entschieden haben und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Vielen Dank.
Ciao.
Bis dann.